Wir verlassen jetzt nicht diesen Raum, sondern den ersten Quadranten verlassen wir jetzt. Ja? Die ersten drei Themen, die ersten drei Zeichen, die ersten drei Häuser, das Thema des Körperlichen, das Thema A der körperlichen Energie, das Thema B der körperlichen, wie soll ich das sagen, was ihr hier seht an Materie, das ist das zweite Haus. Nicht das zweite Haus hat zu tun auch mit Begrenzung. Und das ist meine Begrenzung. Ich habe hier eine Begrenzung. Meine Haut ist meine Begrenzung, meine Grenze. So. Und mein Rumgehampel ist mein drittes Haus. Jeder hampelt im dritten Haus rum. Ja, natürlich, wo soll er sonst hampeln, nicht? Es gibt ja Leute, die hampeln geistig, aber das machen sie in einem anderen Haus, nicht im dritten. Oder nicht im Thema Zwillinge. Gut. Wir verlassen also diesen Quadranten und gehen zu einem neuen. Betreten, heute das erste Mal. Hier ist erstmal das vierte Thema. Es ist nicht nur das vierte Haus, es ist auch das vierte Thema. Dieses Thema trägt den Künstlernamen Krebs und der Botschafter ist der Mond. Und das wäre der Archetypus. Die weibliche Seite oder besser gesagt, die Frau und Mutter. Diese Karte im Symbolonspiel heißt die Mutter. Und das ist der große Archetypus, das ist Demeter. Das ist von den Göttern die große weibliche Gottheit. Das wäre Aphrodite. Aphrodite ist gleichsam die sinnlich weibliche Gottheit, die uns Männern immer betört. Die Mutter, mit Verlaub, betört niemanden, außer den kleinen Peter oder die kleine Jutta, ja. Also, die mütterlich-weibliche Seite. Und der Quadrant, der zweite Quadrant, in dem sich das abspielt, erster Quadrant ist Körper. Zweiter Quadrant ist Seele. Das Thema der Seele haben wir extra behandelt letztes Jahr, irgendwo im Frühjahr, im Herbst. Ja. So. Also jetzt werde ich mich ein bisschen sozusagen dieser Seite nicht nähern als das Seelische, sondern als das mütterlich-weibliche. Oder wie Goethe sagt, das ewig Weibliche zieht uns, das ist eine der ersten Formulierungen, die ich je kennengelernt habe, zieht uns hinan. Goethe, hinan, nicht hinab, nicht hinauf, hinan. Wow, ja, wow. Na. Goethe lässt zum Beispiel, ja, das, den Mann muss man küssen, lässt zum Beispiel das Thema des achten Hauses, über das Thema des achten Hauses, Mephisto tritt auf und Gott ist da. Und Gott schaut Mephisto an und sagt, von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Von allen Geistern, die verneinen. Und Pluto ist ein Geist, der verneint. Das ist seine Aufgabe. Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Er sagt nicht Schelm, er sagt nicht Narr, er sagt der Schalk. Die Mutter, archetypisch die Mutter. Und die Mutter ist eine Gottheit, die in jedem von uns geboren werden muss. Bei dem kleinen Peter wurde die Mutter nicht etwa geboren bei seiner Geburt. Nein, bei seiner Geburt war der Peter nichts anderes als ein Appendix seiner Mutter, sonst nichts. Ja. Sogar ein Gewächs seiner Mutter entsprungen. Völlig ohne Sinn, Verstand und ich weiß nicht was alles. Aber irgendwann, und das ist eine irrsinnige Entwicklung, irgendwann vollführt der kleine Peter eine Leistung, die atemberaubend ist. Er wird von einem Gewächs, das aus seiner Mutter heraus entsteht, zu einem Subjekt, das auf einmal die Mutter von sich abspaltet, ihr gegenübertritt und sich ein erstes Mal gleichsam betrachtet als Teil, ja, als sie. Anders geht das nicht. Er sieht sich als sie. Und das, und der nächste Irrsinnsschritt kommt vielleicht ein halbes Jahr später, dass er sich dann auch noch ein Stück zurückstellt und sagt, Moment mal, ich bin ja gar nicht sie. Na, so kann er es nicht sagen. Das ist ja gar nicht Mutter, das ist ja etwas ganz anderes, das ist ja ich. Ja, über diesen Zusammenhang mal nachzudenken, das ist abenteuerlich. Ja. Wann kriegt der kleine Peter diese Trennung von sich und seiner Mutter hin im Sinne, dass er auf einmal entdeckt, er ist ein Ich, etwas Eigenes. Als erstes ist er nämlich kein Ich, als erstes ist er ein Peter. Weil seine Mutter immer zu ihm sagte, hat der Peter Hunger? Peter, Hunger, happy, happy. So, ja, ja. Irgendwann merkt der Peter dann, wenn die Mama sowas sagt, dann sagt sie Peter und dann gibt es was zu essen oder so. Oder er muss aufs Töpfchen oder sowas, ja. Und dann wird irgendwann aus dem Peter, weil, mein Gott, das hier ist eine Hose. Das kriegt auch ein anderthalbjähriges Kind hin. Ja, und das ist hier ein Arm, ja. Aber dass er auch was extra ist, was Eigenes ist, ein Ich oder ein Peter. Und dass das Peter von der Mama, dieses Peter-Sein von der Mama, ach du liebe Zeit, getrennt ist, ja. Puh, ich erschaffiere mich, gell? Wahnsinn. Ja, gut. Was ich sagen will ist, in Peter wird irgendwann eine Mutter geboren. Aber in der Mutter wird auch irgendwann eine Mutter geboren. Die kommt ja nicht auf die Welt, die Mutter. Sie kommt ja auf die Welt erstmal als ein geschlechtsindifferentes Wesen. Dann differenziert sie sich langsam in das Sinnliche hinein und merkt auf einmal, hoppla, das sind so eigenartige Gefühle im Körper. Und dann merkt sie, es gibt dann noch so ein anderes Geschlecht. Das hat sie auch schon vorher gelernt. Oh, furchtbar, dieses andere Geschlecht. Aber irgendwann merkt sie, dieses andere Geschlecht ist an ihr interessiert. Also eigentlich ist das andere Geschlecht, sind wir offen, nicht an ihr interessiert. Das andere Geschlecht ist hier interessiert. Und hier. Nicht. Ob uns das gefällt oder nicht als Frauen. Aber wir merken, hoppla, damit habe ich etwas in der Hand, was den Buben so kleine Nässe in die Lippen, in die Mundwinkel treibt, so sabber. Nee? Ah ja. Und irgendwann kommt der Übergang von hier nach da. Und dann, wenn sozusagen das, wo sie hin möchte, ohne es unbedingt zu wissen, ja, wenn das fruchtet im wörtlichen Sinne und es geht hierhin, das ist wie nochmal die Entpuppung von der Raupe zum Schmetterling oder von der Aphrodite zur Demeter. Von der Kore, Kore heißt ja, es ist die Tochter, nicht? Die Persephone heißt ja auch Kore, die Tochter, zur Demeter, zur Mutter. Und das ist ein eher Schritt, das ist auch ein Schritt, bei dem wir Männer irgendwie ziemlich hilflos darum stehen. Weil der Schritt findet in uns nur ganz entfernt statt. Zugegeben, wenn wir Vater werden, dann ist das auch eine Geburt. Und da sind wir auch völlig, ich sag, nutzlos. Ja, erstmal sind wir auch nutzlos, weil wir können nicht, was mache ich denn jetzt damit? Und dann sagt meine Frau, na, mach doch mal die Windeln drum. Oh Gott, das riecht so komisch. Ja, aber da gewöhnen wir uns dran. Und da wird auch, irgendwann wird auch der Vater in uns geboren. Irgendwann. Beim einen früher, beim anderen später, bei manchen nie. Das gibt's auch, ja. Aber der Übergang von hier nach da, jetzt ist das Mütterliche da. Und wenn Frauen Mutter werden, oder wenn Aphroditen Demeter werden, dann wird auf einmal, und jede Frau hat das mitbekommen, die Mutter geworden ist, dann werden auf einmal andere Dinge wichtig als der Sabber im Mundwinkel ihres Ehemannes. Oh ja. Und manche Ehen zerbrechen daran, dass der Mann auf einmal das Gefühl hat, er ist sowas von unnütz, er ist sowas von störend, kann er nicht mal das Einfamilienhäuschen verlassen und irgendwo anders hinziehen, irgendwie so, ja, weil man hat genug zu tun mit dem Appendix, den man gerade in die Welt gesetzt hat, als Frau, erstmal. Da können die Männer arge Störenfriede sein. Muss nicht sein, aber viele Männer fühlen sich dann so. Aber das ist eine andere Diskussion. Wichtig ist nur, dass wir wissen, das Mütterliche übernimmt und das, was vorher da war, sei es das Mädchenhafte, das Chorehafte, sei es das Aphroditehafte, tritt beides erst einmal in den Hintergrund. Schlicht und ergreifend erstmal hormonell in den Hintergrund, wenn sie da ist, die Mutter. Wenn die sozusagen das Mütterliche aus dem Mädchen, was vorher da war, aus der Aphrodite, der sinnlichen Weiblichkeit, sich herausentwickelt zu ihr. Gut. Und das ist etwas, das auch nichts mehr mit dem ersten Quadranten zu tun hat. Da geht es nicht mehr um das rein Materielle, das rein Körperliche, das rein Sichtbare, sondern hier betreten wir jetzt ein neues Land. Und das ist das Land der Emotionen, das Land der Gefühle, das Land der Seele. Jetzt wird es betreten, im Thema Krebs und im Mond. Und die erste Konsequenz des Gefühlshaften, mit dem auch wir Männer gerne unsere Probleme haben, ist, heute sagt sie zu mir, mein Kuttelmutteltuttelchen, und morgen sagt sie zu mir, du blöde Sau, kannst du nicht mal endlich abhauen? Und ich verstehe das nicht. Kein Mann versteht das. Warum? Naja, manchmal ist Vollmond und manchmal ist eben Neumond. Ja. Und das muss man gar nicht, gibt es gar nicht zu verstehen. Es ist einfach so. Ja. Manchmal bin ich, da gucke ich meinen Mann an und sage, wie konnte ich denn den heiraten? Das ist ja furchtbar, wieso denn? Welcher Teufel hat mich da geritten? Und manchmal schaue ich ihn voller Verzückung an und sage, mein Mann Helmut, oh, ist das schön. Aber das zwei Tage hintereinander, also ich meine, im einen Tag so und am anderen so. Ja, Himmel. Und dann muss der Hans Helmut ja an sich zweifeln, nicht? Wenn seine Frau ihn ankommt und sagt, oh Gott, wie soll das denn? Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erlebt. Ich komme auf der Disco nach Hause und morgens mache ich auf, da liegt irgendeiner neben mir. Also, ja, oh Gott, was soll das denn jetzt? Ja. Kurzum, die Welt der Gefühle eröffnet sind und das ist eine so fette Welt. Und diese fette Welt hat hier unterirdisch noch eine fette Welt, unterirdisch eben. Und das ist die andere Welt. Hier streichle ich meinen Mann sanft über die Haare und sage, ach du Guter, hast du wieder dein ganzes Taschengeld gespart und hast mir einen Ring gekauft, ach Guter. Hier trete ich ihm mit den Knien in die Eier. Ja. Und? Ist auch irgendwie ein Liebesbeweis. So ganz nah. Kurzum, die Welt der Gefühle tut sich auf. Und mit dieser Welt der Gefühle sind sowohl wir Frauen als auch wir Männer etwas überfordert. schlicht und ergreifend. Wir verstehen es nicht. Wir sagen wieder, so ähnlich wie die Frau, Amerika und Deutschland, ja? Ja, was denn nun? Bin ich nun ihr Lieblingskuddelmuddel oder bin ich die blöde Sau? Was bin ich denn nun? Ja, heute so, morgen das. Nicht? An geraden Wochentagen bist du mein Tunnelchen und an ungeraden Wochentagen bist du die blöde Sau. Wenn ich nur wüsste, sagt der Mann, wann ist ein ungerader Wochentag? Steht leider auch nirgends geschrieben, nicht? Keiner weiß es. Mann. Dieses Thema Krebs ist wie der Mond. Der Mond hat ein großes Spezifikum. Wenn er nicht beschienen wird, gibt es ihn nicht. Jetzt könnt ihr sagen, Moment. So einfach ist das nicht. Wissenschaftlich gesehen ist das so, den Mond gibt es auch, wenn er gerade von der Sonne nicht beschienen wird. Das ist ein Fakt. Ja, Fakt hin, Fakt her. Tatsache ist, wenn er nicht beschienen wird, ist er nicht da. Ich sehe ihn nicht. Bei Neumond sehe ich keinen Mond. Heißt nichts anderes als, er wird gerade nicht beschienen. Er reflektiert nicht, er spiegelt nicht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was dieses Thema auszeichnet. Dieses Thema, dieser Archetypus, der Archetypus des Weiblichen, hat eine Größe, die noch gar nicht richtig ausgelotet ist. Er hat, der Archetypus, die Größe, nehmen zu können. Nehmen zu können. Wenn etwas kommt auf den Mond zu, dann sagt er nicht, will ich nicht, nö, danke, sondern er sagt, ja, ich lasse mich bescheinen. Ich nehme den Schein, also das Beschienensein an. Und indem ich es annehme, bin ich strahlend, bin ich da. Bis hin zum Vollmond, dann bin ich völlig da, weil ich Ja sage zum Beschienenwerden, weil ich das Beschienenwerden nehme. Und somit ist das der große Archetypus des Nehmens. Es gibt eine andere, sozusagen auf der körperlichen Ebene, eine andere Symbolik, die das ebenfalls ausdrückt. Und das ist die Symbolik der Vagina. Die Vagina ist erst einmal geschlossen. Wenn sie das bliebe, wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Wir haben nämlich dummerweise nicht die Eigenschaft, uns selbst befruchten zu können. Wie manche Tiere oder manche Pflanzen. Nicht? Oder die Jungfrau Maria, die konnte sich selbst befruchten. Das stimmt ja nur auch nicht, die ist ja vom Heiligen Geist. Oder wer war das? Wer hat die Hand angelegt? Oder was auch immer er angelegt hat? Ich habe es vergessen. Ich bin ja kein guter Christ. Vagina. Normalerweise ist die Vagina geschlossen. Aber ihre große Leistung, ihre große Kraft besteht darin, sich öffnen zu können. Und hineinnehmen zu können. Das meine ich nicht nur sexuell, aber auch sexuell. Ja? Weil ohne den ging es nicht. Der Mann kann das nicht. Der Mann kann sich nicht öffnen. Der Mann hat einen Phallus und damit will er rein. Aber ist nichts von nehmen, sondern er will geben. Er will auch mit dem er will das Sperma geben. Er will es einfach loswerden, weil es ein gutes Gefühl gibt, wenn es ja. Nicht, das ist ja nichts, wo er sagt, ach, ich würde so gerne mal geben. So ist es ja nun nicht, nicht? Sondern er sagt, Liebling, hast du mal Zeit? Ja, mein Gott. Nicht? Kann ich dir mal was geben? Und sie könnte sagen, nix, heute bleibt die Küche bei euch kalt, wir gehen in den Wienerwald oder irgend sowas, ja? Nee. Sie sagt, ja. Sie nimmt. Das ist etwas ganz Großes. Der Spruch, der landläufige Spruch der Astrologen über das Thema Krebs lautet, was macht der Krebs? Fragezeichen. Die Antwort, mit. Ja, stimmt auch. Er macht mit. Ich kenne jemanden, der ist siebenfacher Krebs. Ein ganz lieber Freund von mir. Manchmal, wenn wir zusammen im Urlaub sind, sechs Leute sitzen am Tisch, dann sitzt dieser dreifache Krebs da, strahlt jeden an und sagt, und was machen wir heute? Strahlt. Und das ist so bezwingend, dieses Strahlen, ja? Dass von uns anderen fünf sofort Vorschläge kommen. Heute fahren wir nach Cuevas del Verdes. Oder heute fahren wir auf den Eiffelturm. Oder heute fahren wir dorthin. Und er sagt, ja. Gigantisch, ja? Das zu können, nicht? Ja, sagt er dann. Gott sei Dank, er musste nicht selber, er muss nur mitmachen. Er sagt, bitte, kann ich irgendwo mitmachen? Gibt es irgendwas, gibt es irgendeinen Vorschlag, wo wir hinfahren könnten, dass ich sagen kann, ja, ich mache mit. Ja. Da wir das wissen, erwarten wir von ihm nicht, wir sagen, Hans-Jochen, wo willst du denn hin? Wo geht ihr denn hin? Ja, Mai. Er ist eben keiner, nicht der so, er hat ja keinen Pimmel, nicht? Er kann ja nicht so, oder? Sondern er wartet immer, wo wollen die anderen hin? Da hänge ich mich dran. Ja, das ist ja auch eine Gabe, nicht? Das ist ja auch die Gabe, ich stelle mein Ego mal in den Hintergrund und wenn irgendeiner einen Vorschlag hat, dann komme ich gerne mit. Ich laufe da so hinterher. Wunderbar. Der ist Direktor einer Schule. Also ich meine, das, wie er da durchkommt, ist nicht ganz klar, nicht? Aber alle lieben ihn, weil er hat noch nie ein hartes Wort gesagt, ja? Nicht? Weil er kann immer da sitzen, was schlagt denn ihr vor? Wenn wir einen renitenten Schüler haben, was schlagt denn ihr vor? Und dann kommen 10 Anregungen und er merkt sofort, worauf können sich die meisten einigen. Dann sagt er dann, ja, das machen wir. So geht es. Und keiner fühlt sich irgendwie dominiert oder tyrannisiert oder ich weiß nicht was, nicht befohlen, wir machen das. Na, nicht er. Er sagt, ich habe eine Vagina und die öffne ich. Das ist alles. Mehr muss nicht sein. Ich lasse mich befruchten. Ich befruchte selbst nicht. Wie soll ich das machen? Ja. Es reicht, wenn ich monatlich ein Ei zur Verfügung stelle. Die anderen machen das schon. Ja, was will ich machen, diese? Ja. Das ist eine Gabe, das ist eine Gnade, das ist, mein Gott, ja. Das ist was, das ist Größe. Die weibliche Seite der Seele. Wow. Das Thema Krebs bringt das erste Mal oder hütet das Annehmen können, das Einverstanden sein können, das sagen können, ja, das machen wir. Nicht, also ich hätte da mal einen Vorschlag, können wir jetzt endlich mal abstimmen, können wir mal das machen, was ich so will, das macht das nächste Tierkreiszeichen, ja? Da kommen wir auch noch hin, nur nicht heute Abend. Das Ja sagen, sich hingeben, sich zu öffnen, die Jungfrau Maria, ja, ist das beste Beispiel dafür. Deshalb haben wir natürlich auch sozusagen der Thea, also die Zeichnerin der Bilder, die Vorgabe gemacht, es muss ein Bild sein in der Nähe der Jungfrau Maria. Warum? Nur ganz einfach, das Hauptthema der Jungfrau Maria ist nicht, dass sie das Jesuskind zur Welt bringt. Nein. Das Hauptthema von Maria ist, ihr erscheint, wer erscheint ihr? Der Engel des Herrn. Und sagt ihr, Maria, mir wird etwas ziemlich Gutes widerfahren. Ich habe einen Auftrag. Den muss ich erfüllen. Nicht? Hier wird nämlich bald der Heiland geboren. Ich meine, die Maria wusste, worum es ging mit Heiland. Sie wusste schon, was passiert, damit man schwanger wird oder so. Das wusste die schon. Das hatte Josef ihr wahrscheinlich schon irgendwie mal erzählt. So, was man da machen muss. Nicht? Und dann sagt Maria, ja, mit Heiland. sehe ich alles ein, aber weißt du, Engel, also ein heutiges junges Mädchen würde sagen, wieso, ich habe da überhaupt nicht gebumst. Damals im alten Aramäisch oder so, wie immer die Sprache war, hörte sich das sicher anders an und sagen, ja, aber na, fehlt da nicht noch was? Nein, nein, sagt der Engel, das wird schon alles, hat schon alles seine Richtigkeit. Und was sagt Maria daraufhin? Ja, wenn du meinst, sagt Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt einfach ja. Man braucht nicht bumsen, um den Heiland zu gebären. Und wenn, der Engel macht schon. Aber der Engel sagt, ach, das geht ganz anders. Bei uns hier oben geht das anders. Du wirst lachen, aber wenn ich mein Röckchen heben würde, da fällst du in Ohnmacht. Das lassen wir lieber. Ja, weil was haben Engel für ein Geschlecht? Darüber reden wir später. Ihr müsst ja auch noch Anreiz haben, in die nächsten Vorträge zu kommen, oder? Über das Geschlecht der Engel kommen wir im 12. Haus. Gut. Also, es geht, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es geht um das Annehmen, um das Ja sagen lernen. Versteht mich nicht falsch. Es heißt nicht, aha, der Orban läuft durch die Welt und sagt, Mädel, ihr müsst Ja sagen, ihr müsst annehmen, ihr müsst eure Vagina weit öffnen, damit wir alle rein dürfen. Das ist nicht mein Bedürfnis. Mein Bedürfnis ist zu sehen, diese ganzen verschiedenen Archetypen gibt es. Und das ist eben dieser eine Archetypus, wo es um das Sich-Öffnen geht, wo es um das Hineinnehmen geht. Dieser eine. Da kommen noch ein paar andere. Da geht es um was ganz anderes. Ja? Aber der gehört zu den größten Archetypen. Ihr seht es schon daran, dass ihr, wenn ihr zum Himmel schaut, den Mars, ja, man sieht ihn schon. Die Venus, ja, man sieht sie schon, morgens oder abends. Merkur wird schon eng, aber man sieht ihn schon. Er, das heißt der Mond, so fett. Und das ist auch immer ein Symbol dafür, über die Größe dieses Themas im Menschsein. Und bitteschön, was gibt es Größeres als das Muttersein? Moment, Orban, Moment, 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 da gibt es doch noch so einen Himmelskörper, dunkel erinnere ich mich, da gibt es noch einen, der ist genauso groß. Da kommen wir dann nächstes Mal hin, ja? Die männliche Seite, natürlich, die ist genauso groß. Die weibliche Seite ist so groß und die männliche Seite ist so groß. Jetzt überlegt euch nur mal die Symbolik. Obwohl jeder gebildete Mathematiker, Physiker und Bio, Astrobio, ich weiß nicht, wie die Leute heißen, weiß, die Sonne ist ungefähr von ihrer Masse her 40 Millionen Mal größer als dieses kleine Mikamäuschen der Mond. Richtig? Das wissen wir doch, im Kopf wissen wir das. Aber wenn wir es am Himmel sehen, vergessen wir den ganzen Quatsch und sehen, der Mond kann die Sonne total verdicken. Er ist nämlich genauso groß von uns aus. Und bitteschön, unser Mythos, unsere Archetypen gelten nur für uns. Sie gelten nicht für die Marsbewohner. Die haben vielleicht ganz andere. Ja, und die von Alpha Centauri sowieso. Ja, was die alles noch für Archetypen haben, da will ich gar nicht drüber fantasieren. Warum? Weil ich kann es nicht. Wer kann das schon? Außer die Buchschreiber, ich komme von Alpha Centauri. Die können das. Aber ob man diese Bücher unbedingt lesen muss, weiß ich nicht so genau. Gut, zurück zu diesem Thema. Der große Archetypus des Weiblichen ist genauso groß wie der große Archetypus des Männlichen, die Sonne. Exakt, auf den Millimeter von mir aus betrachtet, ja. Man sieht das bei jeder Sonnenfinsternis. Der Mond deckt die Sonne 100% ab, 100%. Da bleibt kein Rand. Ist das nicht irre? Ich meine, nur mal so, vom Mythos her, ja? So ein kleines Mäuschen gegen... Und sie sind gleich groß. Wenn ich sie betrachte, sind sie gleich so. Und ich vermute, bei euch ist es ähnlich. Ja. Gut. Zurück zu diesem Thema. Die weibliche Seite der Seele. Und diese weibliche Seite der Seele hat drei große Themenkreise, die sie in jedem, der hier sitzt, aktualisiert oder hütet. Drei Themenkreise, die dieser Mond hütet. Ich beginne bei dem Themenkreis, der uns am meisten zu schaffen macht. Und das ist dieser Themenkreis. Irgendwas piept hier. Und das ist genau richtig. Hier heißt nämlich, wenn man auf dieses kleine Kind hinschaut, was zu dem Thema Mondkrebs gehört, heißt, wenn man zum Mond schaut in meinem Horoskop, findet man heraus, wo mein inneres Kind sich aufhält. Es ist nämlich, der Mond ist gleichzeitig, nein, ich sage nicht gleichzeitig, die anderen Sachen kommen ja später. Der Mond ist erst einmal Hinweis auf mein kleines Kind. Und wir alle, mit Verlaub, haben im Inneren unseres, wie soll ich das sagen, unseres Systems ein kleines Kind. Manche haben ein größeres kleines Kind als andere. Mit größer meine ich, die Rolle dieses kleinen Kindes ist größer bei dem einen als bei dem anderen. Manchen Menschen sieht man es an, wie dominant das kleine Kind in ihnen ist. Ich werde nie vergessen, als ich mit meinem 3-jährigen Sohn einmal durch die Stadt ging, da schaute er so auf die andere Straßenseite und da ging eine zwergenwüchsige Frau, und zwar eine alte Frau. Zwergenwüchsig heißt, sie war so groß, aber sie war alt. Und mein Sohn schaute sich das an, man merkte förmlich, wie unsicher er war und wie er versuchte, das zu verstehen. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, gell, Kinder werden auch manchmal alt. Und ich sagte, ja, das stimmt. Das stimmt. Manchmal bleiben Menschen Kinder und werden dann als Kinder alt. Man erkennt das in ihrem Gesicht. Manchen Kindern, ich mache ja auch Familienaufstellungen, und manchmal sitze ich neben einem Klienten und schaue ihn an und frage ihn etwas Komisches. Ich frage den Klienten dann, meistens sind es Frauen und meistens als Klientin, und sag mal, wie alt bist du? Und dann sagt der Klient, schaut mich zurück und sagt, 54. Dann sage ich, das meine ich nicht. Wenn ich dein Gesicht anschaue, wie alt bist du? Und dann geht so ein Ruck durch den Klienten und dann sagt der, 5. Genau, das sehe ich auch. Und dann frage ich aber auch sofort, was ist passiert, als du 5 warst? Und dann sagt die Klientin vielleicht, da ist meine Schwester beim Baden ertrunken. Das sind so die sehr auffallenden Sachen, wo ein kleines Kind stehen bleibt und trotzdem alt wird. Ja? Weil das sah man auch, die Klientin, man sah schon, sie ist 54, sie sieht nicht aus, als wäre sie ein Kind. Und das Gesicht ist aber trotzdem das Gesicht eines Kindes. Das ist jetzt sozusagen ein drastischer Fall, wo jemand in einem bestimmten Alter stehen geblieben ist. Meist stehen geblieben zum Beispiel, wenn ein Elternteil zu früh gestorben ist. Dann wird das kleine Kind sozusagen, was normalerweise auf der Uhr weiterläuft, älter wird, dann wird die Stoppuhr gedrückt und das Kind bleibt stehen. So. Körperlich wächst das Kind weiter. Intellektuell wächst das Kind auch weiter. Aber von seiner Energie her bleibt es stehen. Und manchmal wächst es dann auch nicht richtig weiter. Es bleibt vielleicht 1,55 Meter oder 1,45 Meter groß. Also von der Körpergröße Nicht, dass man sagt, naja, das ist jetzt Zwergenwuchs. Nein, nein, aber auffallend klein. Und dann muss man schauen, als Therapeut, was kann man tun, damit man die Stoppuhr wieder weiterlaufen lässt, ja? Dass es weitergehen kann. Und oft ist es dann so, dass man, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit der Schwester, die ertrunken ist, dass man dann dieses Klienten in der Familienaufstellung oder in der Einzelsitzung mal mit der Schwester zusammen, mit der ertrunkenen Schwester zusammenbringt. Und sagt, schau mal, was muss man da noch machen? Das weiß man nicht vorher nicht, aber das ergibt sich dann, ja. Aber abgesehen von diesen sozusagen etwas herausragenden Fällen, hat jeder von uns ein kleines Kind in seinem Inneren. Und die interessante Frage ist nicht, haben wir das Kind? Nein. Das ist so wie mit dem imaginären Spielkameraden. Wir hatten wahrscheinlich alle einen, wir haben ihn vergessen, ja. Das kleine Kind ist auch da, das hat miteinander nichts zu tun. Bitte nicht, dass wir das missverstehen. Aber die Frage ist, hat dieses kleine Kind gute Laune oder schlechte Laune? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe schon mal erzählt, ich erinnere mich an eine Geschichte von der Alice Miller. Die Alice Miller hatte eine Klientin, eine Schweizer Psychoanalytikerin, die hatte eine Klientin, die war schon ein oder zwei Jahre in der Sitzung und dann kam sie in einer Sitzung an eine Stelle, da war sie ganz klein und dann war sie ein 5 Jahre altes Mädchen. Sie ging mit ihrer Mutter durch Zürich, also das war in der Schweiz die Therapie, und wollte ein Eis bei der Eisdiele. Und die Mutter sagte, die war schon ziemlich genervt, warum auch immer, die Mutter sagte, pass auf, du hattest schon Zuckerwatte und das, nee, jetzt ist Schluss, du kriegst gar nichts mehr. Null, aus, vorbei, hör auf zu quengeln. Bumm. Und reagierte ziemlich heftig. Ja, und sagt die Alice Miller dann, ist nicht nett von der Mutter, aber mein Gott, das passiert tausendfach. Und da sagte die Klientin etwas sehr Eigenartiges. Sie sagte, ich glaube, ich stehe da heute noch. Wie, sagt die Frau Miller. Ja, ich glaube, die kleine Jutta, sie hieß mit Vornamen Jutta, die kleine Jutta steht heute noch vor dieser Eisdiele in Zürich. Sie selbst lag aber auf der Couch von, also als erwachsene Frau, als, auf der Couch von Alice Miller. Und dann tat die Alice Miller etwas, dafür könnte ich sie knutschen, weil das die Kompetenzen einer Psychoanalytikerin, also Psychoanalytikerin weit überschreitet. Sie hat ein bisschen überlegt und hat gesagt, weißt du was, die duzen ja ihre Klienten nicht, wissen Sie was? Am nächsten Freitag, wir hätten eine Sitzung, 11 Uhr, möchte, dass Sie um 11 Uhr nach Zürich fahren, zu dieser Eisdiele gehen und die kleine Jutta abholen. Dann überlegt sie und hat gesagt, übrigens, es kann sein, dass in dieser Eisdiele, dass sie heute nicht mehr existiert, vielleicht ist da jetzt irgendein türkisches Teppichgeschäft drin. Macht nichts, die steht da immer noch, die Kleine. Und ich möchte, dass sie die abholen. Die Klientin war völlig verdutzt. So einen therapeutischen Rat hatte sie überhaupt noch nie gekriegt. So im Sinne von, mein Gott, ich weiß doch, wie soll ich denn das machen? Ich weiß doch, das ist ja nur imaginär. So, die steht da, na und, sagt, könnte die mir da sagen, dann holst du sie eben imaginär ab, aber du musst hinfahren dazu. Weil das kriegst du nicht zu Hause am Schreibtisch. Du musst hinfahren. Und dann ging die Frau raus und dann sagte die Mutter, und vergiss nicht, dem Kind das Eis zu kaufen. Und wenn das ein Teppichgeschäft ist, dann gehst du halt 3 Straßen weiter, wo die Eisdiele ist. Das Kind braucht das Eis. Das nenne ich Therapie. Gell? Man nimmt das ernst. Man nimmt das kleine Kind ernst. Und das kleine Kind, das ja nicht nur vor der Eisdiele steht, sondern auch als Jutta, die Erwachsene, bei Alice Miller auf der Couch liegt, fühlt sich auf einmal das erste Mal überhaupt gesehen und geachtet von einem fremden Menschen. Ist das nicht wundervoll? Also, wir alle haben ein kleines Kind. Wir alle haben ein kleines Kind, was nicht durchgängig, aber doch an manchen Stellen ziemlich schlechte Laune hat. Es hat sich etwas gewünscht. seit 40 Jahren, 50 Jahren, habe es nicht bekommen. Ich erinnere mich an einen Workshop, habe ich für Mercedes Leute gemacht. Facharbeiter waren da, Büroangestellte, was auch immer. So. Und da haben wir das Thema Seele gemacht. Und am Ende des Workshops habe ich nochmal so eine Runde gemacht. Und da sind wir so da durchgegangen, durch diese Stadien, was die Seele alles weiß und was ihr fehlt. Und da war ein Mann, der war schätzungsweise 60, richtig bärbeißiger Arbeiter. Du merkst, der Schlosser oder irgendwas war der gewesen. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, hat sich umgeguckt und hat gesagt, ich weiß nicht, was wir hier gemacht haben. Ich habe kein Wort verstanden. Aber eins weiß ich. Am Montag gehe ich in die Stadt und kaufe mir endlich die elektrische Eisenbahn, von der ich seit 45 Jahren träume. Da habe ich gesagt, genau darum ging unser Seminar. Genau darum. So viel zu dem inneren Kind. Ja. Es ist da. Jeder hat es. Aber die wenigsten von uns trauen sich mal zu sagen, komm, wir gehen mal, vielleicht müssen wir noch mal im Schwimmbad auf die Rutsche. Wo du da immer so herrlich geschrien hast und wo du dir aber auch das Bein wehgetan hast und da gab es eine dicke Beule und seitdem wolltest du nicht mehr auf die Rutsche. Wir sollten noch mal auf die Rutsche gehen. Nicht, ich meine, es ist ja nicht das deine Kind, sondern das bin ja ich, der ich damals noch, und so, nicht? Und vielleicht muss ich mir noch was kaufen. Vielleicht muss ich mir, was ich nicht gekriegt habe. Vielleicht musst du dir endlich mal die Barbie kaufen, die du nicht gekriegt hast. Kann doch sein, ich weiß es doch nicht. Deine Therapeutin weiß das auch nicht, aber die Seele weiß das. Der Mond weiß das. Und wir Männer, wir gehen immer mit unserem kleinen Kind zu Saturn Hansa und kaufen Spielsachen. Festplatten, neuen Laptop, ganz viel RAM, was immer das ist, aber es hört sich gut an. RAM, ne? Hört sich an wie Napo, ja. Und solche Sachen, die kaufen wir uns dann. Und manchmal gehen wir auch in Dr. Müllers Sexboutique und kaufen diese kleinen Häftchen, heimlich, wo immer diese Frau mit den riesen dicken Dodos. Die Dodos, die ich gar nie anschauen durfte. Dann brauche ich mal so ein Heftchen. Was die kleinen Kinder so brauchen. Was glaubt ihr denn, wer euch Frauen immer auf die Brüste schielt? Was glaubt ihr, wer das ist? Der erwachsene Peter? Na. Nicht. Was soll der denn mit irgendwelchen, sagen wir mal, gefüllten Fleisch... Wie wird das in Wien genannt? Labein. Labein. Ja, Laber. Was meine ich? Wenn die nicht gebraten auf dem Teller liegen, was soll ich denn mit Laber? Also meine, ja, als erwachsener Mensch. Nicht? Das ist der kleine Peter. Der, nicht, möchte spielen. Ja. Und das sind nicht nur die kleinen Peter, die da spielen. Nicht? Manche Frauen, die haben Männer, die in den Spielen sind. Man hat ja nichts dagegen, das Spiel nicht, dann spielen sie eine halbe Stunde, dann spielen sie eine Dreiviertelstunde, dann wird das alles schon bunt, dann sagen sie auch manchmal, jetzt könntest du nicht mal was anderes machen irgendwie, sondern... Es ist aber nicht der große Heinz Helmut, es ist der kleine Heinz Helmut. Wie nennen wir das? Spaßlabern? Ja, na so nennen wir das. Ja, das ist sicher. Macht Spaß. Nee. Macht Spaß. Früher hat es auch Spaß gemacht, wenn wir immer so gemacht haben. Ja, macht auch Spaß, oder? Ist auch der kleine Peter. Das kann er alleine machen. Aber wenn keiner zuhört, was soll das? Nicht? Gut, also das kleine Kind, okay. Nächste Abteilung. Wofür dieses Thema symbolisch ebenfalls steht, ist meine weibliche Seite. Jetzt könnt ihr sagen, Peter, du hast vielleicht eine weibliche Seite ganz weit verborgen. Nein, ich habe jeder Mann, aber Männer brauchen die nicht so dringend zum Leben, aber doch, Männer brauchen die dringend zum Leben. Jeder Mann muss auch irgendwann mal lernen, sich zu öffnen, Ja zu sagen. Ja? Die Frauen sind dann immer hinterher und sagen, kannst du nicht mal endlich in diese Gruppensitzung mit mir gehen? Nein, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ja, er sagt eben nicht Ja, er sagt, nee, das ist für Frauen, das brauche ich nicht. haben wir heute noch drüber gesprochen, über diesen schönen Film In and Out, wo jemand Mann sein üben muss. Und so schöne Musik kommt und er fängt an zu tanzen. Und dann sagt die Stimme auf dem Band, Männer tanzen nicht. Männer kriegen Rückenbeschwerden. Aber Männer tanzen nicht. Ja, tanzen könnte ein Ja-Sagen sein, nicht? Könnte sein. Also meine weibliche Seite, mein Lernprogramm, Ja zu sagen. Und das schwerste Lernprogramm für uns Männer ist, Ja zu sagen. Zu was? Ah, ihr wisst das alle. Nö. Ja, das auch. Aber das ist dasselbe. Ja zu sagen zu meiner Frau. Dass sie so ist, wie sie ist. Dass sie so, wie sie ist, genau richtig ist. Nicht Ja zu sagen, ich könnte Ja zu sagen zu dir, wenn du bereit wärst, nicht mit so einer ausgewaschenen Jacke rumzulaufen und wenn du bereit wärst, deine Haare, das ist ja nicht, das ist ja grau. Also ich meine, kannst du nicht mal blond oder so, ja? Und ich würde auch Ja zu dir sagen, aber die Dodos. Hier ein Abnäher, da ein Abnäher, schon sehen die Sache anders aus. Nicht? Wir Männer können nur unter Bedingungen Ja sagen. Und dazu sind ja auch die Frauen da, dass wir an der Frau lernen, weil die Frau bringt das mit, dieses Ja sagen können. Damit sage ich nicht, alle Frauen können Ja sagen, sie haben das auch als Lernprogramm, aber sie können es eher als ich. Und deshalb kommen sie in mein Leben, damit ich es lerne. Einer hat mal gesagt, Frauen sind dazu da, dass ich lerne, ein besserer Mensch zu werden, das stimmt. Aber besser ist gewertet, besser muss er nicht sein, er muss nur lernen, auch Ja zu sagen. Aber nicht nur zu der Frau, sondern zu allem, was ist. Was ist alles gut? Der Bert Hellinger hat mal einen Satz gesagt, der hat alle Therapeuten, die in dem Raum saßen, auf die Palme gebracht. Er hat gesagt, Eltern machen immer alles richtig. Boah, Protest von den Therapeuten. Ja, aber. Ja, aber. Das ist schwer. Gut, also, die weibliche Seite, dafür ist der Mond für dieses, er hütet diese Seite und hüten heißt auch, er wünscht sich, dass in jeder Seele diese Seite peu à peu immer ein bisschen mehr zum Vorschein kommen darf. Und damit wir uns nicht wieder missverstehen, das ist jetzt nicht einseitig gedacht, sondern in der nächsten Sitzung gehen wir zur männlichen Seite. Die muss auch was hüten. Ja. Und das ist natürlich was ganz anderes als Ja sagen können. Na, kommen wir noch hin. Und das dritte schließlich, das dritte Thema, was mein Mond in meinem Horoskop mir erzählen will. Es will sagen, das Thema zu mir in einer Horoskopberatung, Peter, wie geht es eigentlich deiner Mama? Da könnte ich sagen, meine Mama ist seit 25 Jahren tot. Nee, red dich nicht raus. Wie geht es deiner Mama in deiner Seele? Holla. Mamas können nämlich zwei, beinahe hätte ich gesagt, Aggregatzustände annehmen. Mal ich mal. Das wäre sozusagen die Mittellinie. Ja? Das wäre die Zwillinge-Linie. Ne? Ausgeglichen. Null-Linie. Belanglos. Und Mamas können so sein, hier oben, und Mamas können so sein, hier unten. Das ist eine Mama, Da steht der kleine Peter heute noch da. Wenn er an seine Mama denkt, dann kommen ihm gleich die Tränen. Weil A, seine arme Mama hat die große Liebe ihres Lebens verloren. Warum? Weil die große Liebe ihres Lebens, mein Papa, dummerweise bereits verheiratet war, als er die große Liebe ihres Lebens wurde. Also hat sie auf die große Liebe ihres Lebens verzichten müssen und infolgedessen hat sie mich zur großen Liebe ihres Lebens erkoren, was uns Männer unendlich gut tut. Sie war das Schönste in der ganzen Welt. Daran könnt ihr Frauen überhaupt nicht ran. Da könnt ihr gar nicht dran rühren. Wenn die Mama dasteht und den Peter, den kleinen Peter, mit den Augen der Liebe so anschaut, wie sie eigentlich den Vater, also den früheren Geliebten, der leider verheiratet war und sich auch von seiner Frau nicht hat scheiden wollen lassen, angeschaut hätte, wenn er noch da gewesen wäre. Also ist meine Mama hier, auf dem Olymp, für mich. Man könnte sagen, auf dem Sockel oder was auch immer. Ja. Und wann immer ich an meine Mama denke, dann denke ich A, über ihr schweres Schicksal, oh Gott, sie konnte immer. Und B, denke ich dann darüber nach, seit 25 Jahren liegt sie schon auf dem Hauptfriedhof in Dortmund. Meine arme Mama, ist ja furchtbar. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Oder sie steht hier. Klientin kommt in die Beratung. Ich sage, worum geht's? Um meine Mutter. Was ist mit der Mutter? Sie ist seit 30 Jahren tot. Okay. Was ist das Problem? Meine Mutter, dann kamen Tränen. So wie das so ist, ne? Tränen über das, was ihre Mama ihr angetan hat. Also da kam sowas Herzergreifendes, da habe ich gedacht, die Mama hat sie verkauft. Im Alter von 3 Monaten an ein Freudenhaus oder irgend sowas. So hat sie geheult. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis die Tränen wieder einigermaßen trocken waren. Sie japsen dann immer. Dann hat sie gesagt, meine Mama, ja, ich sag, was hat deine Mama getan? Die hat mir immer Pudding gekocht. Ich sag, und? Dann ich gesagt, ja, jetzt hat sie den Pudding ausgekotzt und dann musste sie die Kotze wieder essen oder irgend sowas. Ich sag, und? Sie hat gesagt, ich musste den essen. So langsam wurde mir komisch, ja. Da habe ich gesagt, immer denselben Pudding. Nein, nicht immer denselben. Mal Waldmeister, mal hier, mal Himbeer, immer anderer Pudding. Ich sage, ja und, was ist das Problem? Ich musste den essen. Ich sage, ja und, was weiter? Nix. Dann habe ich gesagt, das ist wirklich schlimm. Was sollst du da sagen? Was sollst du da sagen, ja? Also war klar, ihre Mama hatte alles falsch gemacht. Interessant war, einen Tag vorher war eine andere Frau da. Die hat gesagt, meine Mama hat mir noch nie was gekocht. Die hat mir immer nur 2 Euro oder 20 Pfennig oder 2 Mark in die Hand gedrückt. Ich sollte mir einen Hamburger kaufen oder ich sollte mir irgendeine Speise kaufen oder sonst was. Das war aber viel zu wenig. Und sie hat mir nie was gekocht. Ich fing an zu heulen, weil die Mama ihr nie was gekocht hat. Nächsten Tag kommt eine Finger, weil die Mama ihr aber Pudding, hätte sie gesagt, jeden Tag Spinat, hätte ich dann noch irgendwo nachvollziehen können, ja. Bitte. Aber nur warum, weil ich Schwierigkeiten mit dem Spinat hatte in meiner Kindheit. Wobei, als ich dreimal gesagt habe, ich habe keinen Spinat, hat man mir keinen mehr gekocht. Wunderbar, nicht? Kurzum, also, worum es geht, ist, entweder steht die Mama da, auf einem Riesensockel, oder sie steht da, sie ist quasi die Gattin von Pluto und verschlingt mich und will mich in die Unterwelt des Puddings führen. Was soll ich sagen, ja? Anders gesagt, die Mama verfolgt mich mein ganzes Leben. Kein Gedanke, der nicht durch die Mama, wie gut sie entweder ist oder wie böse sie entweder ist, imprägniert ist. Ja, so oder so, mein Leben ist verwirkt. Im einen Fall finde ich das toll, aber meine jeweiligen Gattinnen finden das gar nicht toll, dass meine Mama da oben steht, ja, und ich ganz unauffällig sage, du pass mal auf diese Bratkartoffeln, wir haben schon mal drüber gesprochen. Kümmel? Nein. Rohe Kartoffeln? Nein. Kartoffeln, die nicht geschält sind? Nein. Kannst du nichts richtig machen? Mit richtig meine ich so, wie die Mama es gemacht hat. Und nach irgendwie einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr sagen die Frauen dann zu mir, Peter, du bist wirklich ein netter Kerl. Ich gehe jetzt und wenn du erwachsen geworden bist, dann komme ich wieder. Damit meint sie, wenn du dich endlich von deiner Mama verabschiedet hast, dann kannst du wieder andere rufen, aber vorher nicht. Ja, ruf mich nicht an, ich ruf dich an. Alle halbe Jahr frage ich, oder alle 4 Jahre frage ich, das ist eine längere Sache, weiß ich schon. Alle 4 Jahre rufe ich mal an und sage, wie geht's dir, Peter? Und wie geht's deiner Mama? Also, der Mond ist Symbol A für das kleine Kind in mir, B für meine weibliche Seite, C für mein Verhältnis zu meiner Mama, das früher oder später in Ordnung gebracht werden muss. Aber bitteschön, wer bin ich schon, euch sowas zu erzählen? Das kann man ja nicht als Philosophie weiterreichen, sondern als Anregung. Schaut mal, wie geht es euch mit eurer Mama. Und beim nächsten Mal kommt natürlich auch ins Spiel, schaut mal, wie geht es euch mit eurer Sonne, sprich eurem Vater, natürlich. Weil das sind die beiden großen Archetypen, die größten Archetypen, die es gibt in der Welt des Mythos. Die männliche und die weibliche Seite. Ihr kennt ja dieses schöne Bild aus der chinesischen Mythologie. Die Chinesen haben das ja noch viel doller getrieben, ja? Das kennt ihr doch. Die Chinesen haben dieses wunderschöne Symbol, ja? Das Tai Chi. Ein weißer Tropfen mit schwarzem Punkt und ein schwarzer Tropfen mit weißem Punkt. Das ist das Universum. Das ist der Mensch. Das ist die Seele. Das ist Tag und Nacht in mir. Und das ist die männliche Seite der Seele, Sonne. Und die weibliche Seite der Seele, Mond. Der schwarze Tropfen. Und das ist, die Chinesen wussten das sehr genau, das ist gleichsam der Archetypus, wie er sein könnte. Unser Archetypus von uns ganz normalen Mitteleuropäern. Unser Tai Chi sieht ungefähr so aus. Ja, wenn ich ein Mann bin, das ist meine liebe Mama und das ist mein böser Papa. Dagegen ist nichts einzuwenden, gegen so ein Tai Chi. Das ist nämlich die Wahrheit. Das ist der Idealzustand, den hängen wir uns alle und kaufen uns in esoterischen Buchläden, kaufen wir uns so und sagen, guck mal, mein Tai Chi, da sind alle Chakren im Gleichgewicht, rechts drehend wie Bohnensuppe oder sowas. Ja, wundervoll. Nein, das sind sie nicht. Das ist der Endzustand, was immer der Endzustand bedeutet. Weil mein Problem ist ja nicht, wie komme ich darin, sondern mein Problem ist vielleicht, wie könnte mein Papa ein bisschen größer werden. Ein bisschen. Da habe ich ja 1,5 Jahre zu tun. Entweder mit meinem Ehemann oder mit meinem Therapeuten. Das ist egal. Nicht? Ja, so wurscht. Ja, beide sind angetreten, mir ein bisschen mehr zu diesen beiden Seiten zu verhelfen. Ein bisschen mehr. Ganz einfach. Dauert ein bisschen, ja. Okay. Ist harte Arbeit, zugegeben. So, Fragen. Eine Frage bitte. Habe ich was vergessen? Könnt ihr auch sein, ihr seid ja hier alles ausgebildete Astrologen. trat mir in die Parade. Sagt, ja, aber Moment. Nein, schade. Gut. Dann mache ich Schluss für heute. Einverstanden?
Ja.
Gut. Dankeschön. Danke. Danke. Dankeschön.
Die Fortsetzung des Tierkreises findet am 29. April 2009. Das war schon vormerken. Ja, dürfen wir den Peter wieder hier begrüßen?
Gerne, ich komme gerne. Danke.
Danke dir, das war ganz super.
Danke dir. Tschüss.